Herzlich willkommen bei Hoch, Höher, Hochbegabt, dem Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Mein Name ist Stefanie Gut und ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit Hochbegabung in Berührung sind. Viel Freude beim Lauschen Ihrer Geschichten und Erfahrungen. Authentisch und zum Anfassen nah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich habe heute die Esther bei mir zu Gast und Esther, ja, hat ein ganz besonderes Abenteuer vor mit ihrer Familie. Sie ist sozusagen auf dem Sprung in eine Reisezeit und ja, ich freue mich, dass das noch geklappt hat, dass wir uns vor eurer Abfahrt hier bei mir treffen. Esther, ich danke dir sehr, dass du das möglich gemacht hast. Ich freue mich, dass du da bist und ja, erzähl doch mal ein bisschen über euch und eure großen Pläne.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin Esther. Ich lebe mit meiner Familie zusammen in Schwerte und wir reisen und ich sitze hier gerade zwischen Koffern und Taschen und Boxen, die alle mit müssen und genau, wir sind zu viert, mein Mann und zwei Kinder. Unsere Tochter ist 9, unser Sohn ist 7. Und übermorgen geht es dann mit dem Wohnwagen durch Europa.
Wow, das klingt ja echt toll. Und jetzt sind ja eure Kinder 7 und 9 schulpflichtig. Wie geht das denn, dass ihr dann einfach durch Europa reist?
Ja, da muss ich ein bisschen vorher ansetzen, also ein paar Jahre zurückgehen quasi. Unser Sohn hat mit 4 Jahren angefangen zu lesen und wir waren damals sehr überrascht und wussten, dass er recht fit ist. Unsere Tochter war auch immer schon recht fit und der hat dann angefangen, einfach Buchstaben aneinander zu reihen und dann haben wir gesagt, wir sollten das vielleicht mal testen, weil er noch sehr jung war und weil wir einfach Bescheid wissen wollten, wie man damit umgeht, so früh schon. Und dann haben wir erst ihn und dann unsere Tochter bei einer Psychologin testen lassen, einen IQ-Test machen lassen. Und dann wurde die Hochbegabung bei beiden festgestellt. Und daraufhin haben wir dann, erstmal sind die Kinder beide gesprungen in der Schule, also Klassen hochgesprungen. Und weil wir beide, also mein Mann und ich, nicht so gerne wollten, dass die Kinder so ganz jung Abitur machen, so früh aus der Schule kommen und dann noch keine eigene Wohnung haben können, weil sie zu jung sind oder noch keinen Führerschein machen können, weil sie einfach nicht mit den anderen gleich auf sind, alterstechnisch, haben wir dann überlegt, so ein Reisejahr zwischenzuschieben, wo wir das Ganze entschleunigen.
Ja, das ist ja spannend. Das heißt, die würden dann beide, wenn ihr wieder da seid, in die altersgleiche Gruppe eingeschult. Oder wie würde das ablaufen?
Genau, also unsere Tochter würde dann altersgerecht wieder in ihrer Klassenstufe sein.
Ja.
Die würde dann im nächsten Jahr in die 5. Klasse kommen. Mhm. Und unser Sohn ist dann quasi immer noch ein Jahr weiter.
Ja, okay. Das heißt, ihr habt eine Beurlaubung dann bekommen von der zuständigen Grundschule?
Genau, wir haben von der Grundschule und jetzt auch von dem Gymnasium. Wir haben nämlich erfahren, unsere Tochter ist ja jetzt, hat die Grundschule beendet. Mhm. Es gibt quasi nicht diesen luftleeren Raum. Also jedes Kind ist in Deutschland ja bei einer Schule gemeldet.
Ja.
Das heißt, sie ist jetzt regulär schon in der 5. Klasse. Also sie ist jetzt am Gymnasium gemeldet quasi.
Also für dieses Jahr freigestellt praktisch dann und nächstes Jahr kommt sie in die 5. Okay.
Genau, so wäre das. Also sie, das Gymnasium hat uns jetzt auch eine Beurlaubung ausgestellt, eine Sonderbeurlaubung.
Okay. Und kriegen denn deine Kinder irgendwie Unterlagen von der Schule? Müsst ihr da irgendwas regelmäßig dann einreichen oder vorlegen? Oder wie habt ihr das vereinbart?
Wir haben keinerlei Verpflichtung. Unser Sohn hat sofort gesagt, er will aber Schule machen. Das war jetzt entgegengesetzt eigentlich zu dem, was wir uns so überlegt haben, dass wir reisen, dass wir Spanisch lernen, dass die Kinder im Wald lernen, im Regenwald sein können und da anders lernen als schulisch. Also unser Sohn hat sofort gesagt, er möchte aber die 4. Klasse unterwegs machen. Das war ganz deutlich.
Ja. Okay.
Und daraufhin sagte unsere Tochter dann auch, sie hätte auch Interesse, Teile der 5. Klasse zu machen.
Okay. Und habt ihr euch schon überlegt, wie ihr das löst?
Ja, wir haben mit beiden Schulen gesprochen. Und mit der Grundschule ist es etwas einfacher, weil wir da schon im engen Kontakt sind mit der Konrektorin, die auch die Klassenlehrerin ist. Da ist es gar kein Problem. Da kann man sich die Sachen schnell rüberschieben und der Kontakt ist schon sehr eng. Am Gymnasium müssen wir mal schauen, wie das dann auch mit der Weitergabe der des Lernstandes quasi klappen wird.
Ja, es gibt ja auch inzwischen also wirklich vielfältige Online-Plattformen, ne, und Online-Angebote. Also falls da das Gymnasium jetzt aus irgendwelchen Gründen das nicht schafft, ich meine, es ist auch relativ kurzfristig wahrscheinlich jetzt für die überraschend, ne, dass sie da jetzt noch jemanden sozusagen von außerhalb betreuen sollen, gibt es ja vielleicht für euch auch solche Lösungswege, ne, wo man nochmal gucken kann, wie eure Tochter da Futter bekommt. Und gleichzeitig denke ich natürlich, so eine Reise macht ja auch, also jetzt können Sie sich es noch nicht vorstellen, aber es macht ja nochmal ganz andere Möglichkeiten auf, ne? Auch Lernen ja in der Welt, Lernen im Reisen, während des Reisens, ne? Vielleicht ist das das, was Sie dann auch nochmal ganz anders fasziniert, dass Sie sich jetzt noch nicht vorstellen können, weil Sie es nicht kennen, ne?
Ich glaube, das wird auch so sein. Und das Schöne ist, wir haben keine Verpflichtungen. Wir können mit den Kindern natürlich in Schulbücher schauen. Wenn die Kinder gar nicht das einfordern, dann können wir auch gucken, was die Welt sonst so bietet. Und das wird definitiv so sein. Das wird hier ein Abenteuer und da werden wir auch anders lernen. Also alle.
Sprecht ihr denn schon ein bisschen Spanisch oder wird das was sein, was ihr alle gemeinsam lernt?
Mein Mann hat vor 20 Jahren in Costa Rica ein Volontariat oder hat ein paar Monate dort freiwillig gearbeitet und hat dort ein bisschen Spanisch gelernt. Und im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass er das noch ganz gut kann. Es hat sich scheinbar gesetzt.
Okay, toll. Ja, auch eine Sprachbegabung womöglich, ne?
Womöglich, ja. Und ich habe mir ein paar Brocken angeeignet. Sprechen würde ich es noch nicht nennen, aber das wird dann kommen, denke ich.
Okay, also das heißt, ihr wart im letzten Jahr schon mal auf Reisen oder nur im Urlaub oder wie war das?
Wir haben einen 4-wöchigen Urlaub gemacht in den Sommerferien. Und haben dann, ja, also es war eine Mischung aus Urlaub und Reisen.
Okay, und wo wart ihr dort?
Wir waren in einem Dorf in Costa Rica, in dem gleichen Dorf, in dem mein Mann damals als Volontär war.
Ach schön,
und haben da nochmal angeknüpft. Das war wirklich schön, ja, genau. Es ist relativ ärmlich, das Dorf, und die können Freiwilligenarbeit super gebrauchen und kennen das auch, wenn Touristen kommen oder Leute aus Deutschland kommen. Und dort haben wir bei einer Dame gewohnt, die uns aufgenommen hat und natürlich dann auch Spanisch mit uns gesprochen hat.
Ja, klar.
Also sie hat gar nicht Deutsch sprechen können und wir haben uns dann mit Wörtern verständigt. Das hat ganz gut funktioniert und konnten dann dort auch schon mal so ein bisschen erfragen, was wir machen können, wenn wir wiederkommen. Wir werden jetzt ein Projekt mit Kindern in dem Dorf machen, weil wir festgestellt haben, dass die Kinder dort zumindest kaum ein Freizeitangebot haben. Also nach der Schule gehen die nach Hause und dort gibt es kaum etwas, wo sie anknüpfen können. Also bei uns in Deutschland gibt es ja zig Sachen, zig Hobbys, denen Kinder nachgehen können. Und dort war es überhaupt nicht so. Und weil wir beide Sozialpädagogen sind, werden wir dann in der Zeit, wenn wir in Costa Rica sind, also wieder dort sind, werden wir dann mit Kindern ein Ferienprogramm machen.
Sehr wundervoll, dass ihr das macht, ja. Das heißt, eure Reise wird erstmal mit dem Wohnmobil ja nicht nach Costa Rica gehen. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie eure Reisepläne sind.
Ja, also wir haben das Jahr haben wir dreigeteilt. Im ersten Teil unserer Reise, der bis Weihnachten geht, sind wir mit dem Wohnwagen unterwegs und reisen über Umwege bis nach Spanien und treffen auf der Reise immer wieder auch Bekannte oder Verwandte, die sich auch in der Welt verstreut haben und enden dann bei einer Bekannten, die nach Spanien ausgewandert ist mit ihrem Sohn. Und werden da hoffentlich auch ein bisschen von der spanischen Kultur mitbekommen. Und eventuell können die Kinder dort auch mal in die Schule gehen. Sie hat eine Finca und da gibt es, glaube ich, eine Menge zu tun, wo wir auch mithelfen können. Und dann kommen wir Weihnachten wieder und reisen dann im Januar nach Costa Rica per Flug natürlich. Und werden dann in Costa Rica einerseits in dem Dorf sein und dort helfen und dann aber nochmal die Karibikküste mitnehmen, weil wir beim letzten Mal die andere Seite, also Costa Rica ist ja ein sehr schmales Land und wir haben die andere Küstenseite mitgekriegt und nehmen dann die Karibikküste mit. Genau. Und dann kommen wir wiederum Ostern zurück. Wir haben uns immer so Punkte gesetzt, damit die Kinder auch nochmal zur Schule gehen können. Na, die beiden wollen ja gerne auch den Kontakt halten zu ihren Klassen und dann kommen wir zwischendurch für ein paar Wochen immer wieder. Und nach Ostern haben wir noch einen ganz offenen Teil. Und wir haben bis jetzt gesagt, wenn uns das Wohnwagenreisen gefällt, weil wir den ja dann sowieso hier stehen haben, werden wir dann nochmal mit dem Wohnwagen reisen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir da machen können.
Ja, toll. Also das klingt echt nach einem abenteuerlichen Jahr, was ihr vor euch habt. Und ich bin echt sehr gespannt, ja, wie es euch gefällt. Und ja, wenn wir dann nochmal sprechen, unterwegs vielleicht, oder auch wenn ihr wieder zurück seid, das fände ich richtig schön. Und das interessiert sicher auch unsere Zuhörer, die sich da jetzt so ein bisschen einfühlen, wie das sein wird, wenn man mal mit Kindern ein Jahr nicht Schule macht, sondern was ganz anderes. Also sehr, sehr spannend.
Ja, definitiv.
Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen. Wie ist das für euch als Eltern, das Thema Hochbegabung? Also habt ihr euch auch damit beschäftigt?
Ja, also es ist so auf uns eingeschwappt, sage ich mal. Nachdem wir das über die Kinder getestet haben, haben wir uns natürlich dann abends auf dem Sofa auch darüber unterhalten. Erstmal ging es ganz viel um Kindererziehung und ich habe mir ein, zwei Fachbücher gekauft. Und dann haben wir uns dann so halb aus Spaß auch mal gefragt, ja, oder sind wir es auch? Weil irgendwie ist es ja auch vererbbar und Tendenzen könnten ja da sein. Und wir haben das lustigerweise beide so ein bisschen von uns abgegeben wieder. Und haben festgestellt, na ja, es gibt ja Geschwister zum Beispiel, wo wir jetzt sagen würden, die sind begabt. Bei uns beiden wollten wir es jetzt nicht so sagen. Da sind wir recht bescheiden. Und für uns war irgendwo dann auch nochmal die Frage im Raum, ob wir diesen Test mal machen wollen. Und ja, ich wäre, glaube ich, sehr aufgeregt.
Klar.
Eine andere Frage wäre, warum man diese Testung macht. Wir sind ja beide glückliche Sozialpädagogen und haben jetzt erstmal nicht den konkreten Anlass. Ja, eventuell ergibt sich ja irgendwann ein konkreter Anlass, aber im Moment sind wir damit auch zufrieden, dass wir das von uns so nicht wissen. Genau.
Also man kann ja auch sich in den Merkmalen der Hochbegabung wiederfinden, ohne dass man sich testen muss, also muss, müssen tut man sowieso nichts. Also genau, wenn man jetzt zum Beispiel beruflich oder auch im Studium oder so, ne, wenn man da so ein Testergebnis zum Beispiel bräuchte, ne, um ein Stipendium oder eine bestimmte Position zu erreichen, ne. Ich meine, ihr seid ja noch jung, wer weiß, vielleicht kommt ja noch mal sowas. Und ansonsten kann man ja erstmal auch davon ausgehen. Also ich kenne schon auch einige Frauen, also vor allen Dingen dann die Mütter, die sind da doch auch noch mal immer ein bisschen bescheidener, ist mein Eindruck, dass so oft das Wort dann fällt, ja, das ist bestimmt mein Mann. Aber man selber als Frau sich da erstmal nicht sieht, aber doch oft sind es die Mütter, die eben auch eine Hochbegabung haben, auch oft beide Elternteile, also gerade wenn es mehrere Kinder betrifft, ist es so meine Beobachtung, dass das auch nicht allzu selten beide Elternteile sind. Also von daher kann man ja trotzdem davon ausgehen, ja, ich denke schon, dass ich mich da wiederfinde. Und dann darf es vielleicht auch nochmal anders Gesprächsthema sein in der Familie. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Vielleicht magst du mal erzählen, wie geht ihr denn damit um? Also wie offen sind eure Kinder oder vielleicht auch in der näheren Familie, Verwandtschaft? Wie ist das bei euch?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil das auch ja, so ein Spannungsfeld manchmal aufwirft.
Mm.
Unsere Kinder sind da erst sehr offen mit umgegangen. Wir haben nie über IQ-Werte gesprochen. Wir haben auch unseren Kindern jetzt in dem Sinne nicht gesagt, ihr seid hochbegabt, sondern wir haben gesagt, ihr seid sehr schlau und könnt gut Dinge aufnehmen und ihr lernt schnell. Und sie haben ja mitbekommen, dass sie dann auch in den Klassen gesprungen sind. Es kommt witzigerweise immer wieder auf das Thema, weil sobald die Kinder gefragt werden beim Friseur oder auch so auf der Straße mal, in welcher Klasse bist du denn jetzt? Und bei unserem Sohn, weil er auch sehr klein ist von der Körpergröße, wird oft angenommen, dass er in der ersten Klasse ist. Mhm. Aber er kommt regulär, würde er ja jetzt in der vierten Klasse.
Mhm.
Also kommt er jetzt in die vierte. Und da muss, also das, ja, man muss jetzt nicht viel erklären, aber es wirft immer, also dieses Gesicht der Irritation auf.
Ja, na klar. Mhm.
Genau, und insofern ist das tatsächlich immer wieder Thema, ohne dass ich das so lenken würde. Und bei meiner Familie ist es so, dass ich habe 4 Geschwister, die alle jünger sind. Und ich habe 2 Schwestern, die auch, also 3 Schwestern, also alle Schwestern haben Kinder mittlerweile.
Mhm.
Und bei 2 Schwestern ist es so, dass sie mit ihren Kindern so ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Also da läuft es nicht so ganz so glatt und da kommt schon manchmal ein bisschen Neid auf.
Mhm.
Also auch wenn ich frei über das Thema sprechen möchte, merke ich schnell so, ja, sie würden das eigentlich gar nicht so gern vertiefen und man merkt es ja so an der Reaktion, ne? Dass das dann, also da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass ich da nicht so frei oder intensiv drüber sprechen kann, wie ich es gern möchte, weil sie dann doch auch mit ihren eigenen Kindern sich dann schnell mit uns vergleichen. Das finde ich manchmal ein bisschen schade bei meiner Familie.
Ja, das verstehe ich.
Genau.
Ich glaube, das geht auch immer wieder anderen Eltern auch so, dass das so eine Neid, also auch ganz unbewusst, ne? Das ist ja gar nicht initiiert sozusagen, dass man bei anderen Neid auslöst, aber dass das eben manchmal passiert. Und gerade wenn es vielleicht auch rund läuft, ich meine, es gibt ja auch viele Familien, die haben wirklich auch arg zu tun mit diesen Hochbegabungsthemen, ne? Also, und es gibt ja auch unterschiedliche Phasen, in denen Hochbegabung auch eine unterschiedliche Rolle spielt. Also es läuft ja auch nicht immer alles rund, nur weil man ein sehr hochintelligentes Kind hat.
Genau.
Ne? Aber das wird eben oft so angenommen, ne? Also man hat dann vielleicht eben mit anderen Themen zu tun. Und gibt es denn Kreise oder Runden, Elternverein oder sowas, wo ihr als Eltern euch denn da auch öffnen könnt, auch mit dem Thema Hochbegabung, wo ihr euch auch angenommen fühlt?
Wir haben damals mit der Deutschen Gesellschaft fürs hochbegabte Kind gesprochen und das fand ich ein ganz schönes Telefonat, das hat mir sehr gefallen. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir dort andocken oder in der Mensa. Und interessanterweise wurde mir von einer Professorin empfohlen, die Mensa zu wählen. Sie hat auch Kinder, die eine Hochbegabung haben. Und aber die Mensa hat für uns bis jetzt noch nicht so die Wirkung gehabt, weil ich da das Gefühl habe, dass die Kinder erstmal ein bisschen älter sein müssen, damit sie bei den Camps mitmachen können oder wirklich aktiv dort einsteigen können. Und zu den Gesprächskreisen, die teilweise auch bei uns in der Nähe waren, da hat es irgendwie nicht geklappt, dass wir da bis jetzt hingegangen sind. Insofern, lustigerweise haben wir im Freundeskreis einige, wo das Thema sogar auch eine Rolle spielt. Von daher.
Ist ja vielleicht nicht so ganz erstaunlich, ne? Man sucht sich ja doch auch Freunde dann aus, wo man sich sozusagen auf Augenhöhe begegnen kann. Und genau, vielleicht ist das dann auch gar nicht so nötig, ne? Wenn ihr eh schon Menschen in eurem Umfeld habt, die euch da sehr, ja, intellektuell gewachsen sind vielleicht auch, ja, oder auch Kinder haben, bei denen das Thema Hochbegabung eine Rolle spielt und man kann sich dann eh austauschen. Ne? Vielleicht ist das dann gar nicht so nötig, den extra Verein dafür aufzusuchen. Ja,
genau.
Ja.
Also den Austausch haben wir auf jeden Fall.
Toll. Und wenn ich jetzt nochmal auf deinen beruflichen Hintergrund eingehen dürfte, also ist das denn auch Thema im Sozialpädagogikstudium gewesen, also rund um Hochbegabung was zu erfahren?
Nein, tatsächlich, also wir haben einen EQ-Test gemacht, mein Mann und ich selber eben innerhalb des Studiums. Da weiß ich, dass ich danach dachte, ja, das ist völlig falsch, weil der war bei mir total hoch. Und wir haben auch, jetzt muss ich überlegen, ob das wirklich ein EQ-Test war. Also wir haben uns kurz damit in einem Seminar beschäftigt. Da erinnere ich mich, aber damals war das für mich völlig ausgeschlossen, dass ich jemals damit zu tun haben werde. Und von daher, also intensiv wurde es nicht behandelt.
Naja, weil das ja schon auch so jetzt in meiner Erfahrung höre ich das leider sehr häufig, ne, dass sowohl in Kindergärten als auch in Schulen als auch im therapeutischen Setting sich eben doch relativ wenig Menschen mit diesem Phänomen der Hochbegabung auskennen, auch das Phänomen Hochsensibilität, möglicherweise auch in Kombination und das dann auch oft zu Missverständnissen, auch zu einem Leidensweg der Kinder führt oder auch eben zu Fehldiagnosen teilweise, wo das ja eigentlich sinnvoll wäre, ne, gerade im pädagogischen, therapeutischen Feld, ne, sich damit zu beschäftigen, wenigstens so ein bisschen zu wissen, was ist das denn, ne, damit man eben, wenn man mit Menschen arbeitet, auch vielleicht so ein bisschen da das Augenmerk drauf richten kann. Ne? Also natürlich kann auch jemand, der eine hohe Begabung hat, auch eine psychische Erkrankung haben, aber dass man das so ein bisschen auseinanderhalten kann, ne? Oder zumindest weiß, okay, da hört vielleicht meine Kompetenz auf, ich müsste denjenigen zu jemand anderem schicken oder sowas. Ne? Scheint tatsächlich einfach noch nicht so richtig in der Lehre angekommen zu sein.
Ja, das ist sehr schade, weil die Kinder, die hinten dran sind und nicht richtig mitkommen, die bekommen auch eine Förderung oder die haben meistens dann die Möglichkeit, gefördert zu werden. Und die Kinder, die hochbegabt sind und schnell Wissen verarbeiten können und für sich einspeichern können, die haben oft keine Möglichkeit, da für sich weiterzukommen. Ne? Die müssen dann irgendwie so mitschwimmen. Das finde ich ein bisschen gemein noch. Das müsste sich meiner Ansicht nach auf jeden Fall noch ändern.
Also es gibt einfach zu wenig Bewusstheit auch, ne, was diese Kinder dann möglicherweise auch brauchen. Wobei das auch sehr unterschiedlich sein kann, ne, aber so ein bisschen dieses Individuelle, ne, dieses individualisierte Angebot. Ne. Also ich meine immerhin, deine Kinder konnten springen. Also auch das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Es gibt viele Schulen, die das zum Beispiel auch aus sozialen Gründen oder auch mit emotionaler Reife dann ablehnen. Ne. Also das kommt relativ häufig vor. Es gibt auch immer wieder Schulen, die sich auch öffnen für dieses Drehtürmodell. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch bei euch am Gymnasium eine Möglichkeit. Das heißt zum Beispiel, dass Kinder für einzelne Fächer dann höhere Klassen besuchen können, einfach weil die in bestimmten Bereichen schon viel weiter sind, eben in ihrem Wissen. Also es gibt schon, ne, aber es ist tatsächlich immer noch rar und punktuell und eigentlich eben nur, wenn Lehrer vielleicht aus eigener Betroffenheit oder vorheriger Erfahrung mit anderen Schülern oder die Schulleitung, ne, das sich sozusagen auf die Fahne schreibt oder eben auch die Schule einen Begabungsschwerpunkt hat oder eine begabten Klasse hat oder sowas. Ansonsten ist es tatsächlich immer noch sehr unbekannt, ja.
Ja, die Lehrerin von unserem Sohn war sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber und hat auch ihr Bestes versucht, ihn dann innerhalb der Klasse, gerade in Mathematik, dann nochmal einzeln, individuell ein Stück weit zu fördern. Aber man muss sagen, durch die Klassengröße war es ihr doch auch schwer, das umzusetzen. Also da war es dann häufig so, dass gesagt wurde, er kann was lesen.
Ah ja.
Das hat er dann auch gemacht. Oder seine Lieblingsbeschäftigung war dann das Rechtschreibheft möglichst schnell durch, also was heißt möglichst schnell, er hat es halt einfach jeden Tag gemacht, dass er das durcharbeiten konnte selbstständig und war da auch jetzt ganz stolz, dass er das zum Ende der dritten Klasse hat er das vierte Schuljahr damit abgeschlossen.
Wahnsinn, ja. Ja, und wie, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ja, wie habt ihr das gelöst? Also ich meine, klar, kluge Kinder bringen sich viel selber bei, dennoch haben die natürlich auch viele Fragen und wollen viel wissen und wenn da jetzt die Lehrerin dazu gerade gar nicht so eine Kapazität hat, wie Wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das ganze Wissen sozusagen, die ganzen Fragen, die euer Sohn vielleicht auch hat, wie kriegt ihr die beantwortet?
Ja, die Kinder haben beide viele Fragen. Unsere Tochter, die ist da ja kommunikativ sehr früh, sehr weit gewesen und wollte ihr Wissen natürlich dann sofort mitteilen und auch in der Schule. Ich weiß noch, der erste Elternabend, der damals aufgrund von Corona digital war, da sagte uns die Klassenlehrerin, dass unsere Tochter da ein großes Mitteilungsbedürfnis hätte und manchmal dann auch den Punkt nicht hinbekommt, dass sie einfach erzählt und ihr noch was einfällt und dass das so ein bisschen, das hat sie leicht negativ ausgedrückt, aber ich glaube, da war auch ganz viel, dass sie gesagt hat, ja, sie weiß dann auch sehr viel, aber sie müsste die anderen dann auch sprechen lassen. Und die Kinder hören sich beide total gerne so, ja, Wissenspodcasts für Kinder an.
Ja.
Oder es gibt ein Hörspiel, wo beide total verliebt sind. Das ist die kleine Schnecke Monika Häuschen, so ein Gartenhörspiel, sage ich mal, wo es immer um Insekten geht und die verpacken das Wissen in eine total witzige Geschichte. Also sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Das hören die sich auch schon seit Jahren an und immer wieder. Und ja, dann sowas wie Was ist was und Ähnliches. Dadurch, also die wollen sich eigentlich gar nicht richtig so Geschichten anhören, sondern eher gehen eher in die Richtung. Auch wenn sie Fernsehen gucken, gucken sie oft so Sachsendungen und eignen sich das so damit an. Was ich zu der Frage noch erwähnen könnte, ist, dass, wie vielleicht schon gesagt eben im Gespräch, unser Sohn ist sehr forsch und geht so sehr raus mit dem, was er kann auch und fordert uns aber auch sehr viel. Unsere Tochter macht ganz viel still für sich, die bastelt total gerne, ist sehr, sehr kreativ, malt alles für sich und unser Sohn, der fordert und sagt, ich möchte was spielen, der spielt so komplexe Gesellschaftsspiele dann. Und würde am liebsten den ganzen Tag uns irgendwie binden, dass wir was mit ihm tun. Und das ist mir jetzt dazu auch nochmal eingefallen, dass da schon sehr viel, wir werden schon sehr in Beschlag genommen als Eltern.
Ja.
Genau.
Und macht ihr denn auch was nachmittags? Also gibt es irgendwie Vereine oder so, die eure Kinder besuchen? Oder vielleicht auch irgendwie so spezielle Interessensgruppen, sowas?
Da haben wir drüber nachgedacht. Uns war aber beiden sehr wichtig, dass die Kinder sportlich was machen. Also ein Hobby haben, wo sie irgendwie körperlich auch unterwegs sind. Und deswegen haben wir da so einen Fokus drauf gesetzt. Und unsere Kinder machen sowas wie Handball. Also Handball machen beide. Das klappt auch super. Die sind beide da sehr engagiert und machen das sehr gerne. Dann haben wir auf Schwimmen auf jeden Fall. Wir wollten, dass beide gut schwimmen können, auch im Hinblick auf die Reise.
Ja, klar.
Unser Sohn hatte da so kopftechnische Schwierigkeiten. Der konnte nicht mit dem Kopf unter Wasser, ganz lange nicht. Und ich bin der großen Überzeugung, dass es auch mit seinem, ja, also nicht nur mit dem Kopf unter Wasser, sondern auch mit dem Kopf
mit
zu
dem
tun
Kopf
hatte.
Zu tun hatte, ja. So habe ich es auch genau. Erst verstanden. Ich habe es genauso verstanden, ja. Okay.
Genau, und deswegen haben wir jetzt da und dass sie halt viele Freunde treffen, das war uns immer wichtig und auch noch ihren Freiraum haben, da einen Schwerpunkt drauf gesetzt. Ich habe immer mal geschaut, ob es irgendwas Schachmäßiges gibt, weil unser Sohn einfach so gerne spielt und Schach ist so das Klassische. das versteht er auch sehr gut und wird da bestimmt schnell weiterkommen, aber hier gibt es in der Nähe so, weit ich weiß, erstmal in die Richtung nicht viel. Ich denke, spätestens wenn er auf dem Gymnasium ist, da gibt es ein riesen AG-Angebot, da wird er da für sich was finden. Genau.
Ja, das ist sehr spannend. Und was würdest du denn sagen, wenn, jetzt habt ihr ja Junge und Mädchen, ja. Was sind denn so die vor allem bedeutenden Unterschiede, die ihr jetzt so beobachtet als Eltern, wie Jungs und Mädchen vielleicht auch anders mit Hochbegabung umgehen?
Ja, also das finde ich, also finde ich immer wieder interessant, in dem, wie unsere Kinder auch nach außen gehen damit. Unsere Tochter ist auch ein sehr mutig und auch eigentlich nach außen gehendes Kind.
Hm.
Aber sie stellt sich unter ihren eigenen Scheffel. Also sie, sie ist da eher zurückhaltend und sagt auch schnell, nee, das kriege ich bestimmt gar nicht hin und das schaffe ich nicht. Herausforderungen, da hat sie erstmal so ein bisschen Angst vor. Das wäre jetzt auch was, wo ich sagen würde, da bin ich besonders stolz drauf, weil unsere Kinder es irgendwie immer wieder schaffen, sich selber dann zu überwinden.
Mhm.
Also gerade dieses Perfektionistische haben beide und haben auch manchmal wirklich Angst vor Herausforderungen, die sie meistern müssen. Und irgendwie schaffen sie es dann immer da durchzugehen, ohne jetzt zu sagen, ich mache es gar nicht. Was ja auch sein könnte, dass sie einfach dicht machen und sagen, da geht's nicht weiter. Und das finde ich, also das macht mich wirklich sehr stolz und da bin ich einfach total glücklich, dass wir diesen Weg als Eltern auch so mit unterstützen können. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir eigentlich waren mit der Frage.
Es ging nochmal so ein bisschen darum, so unterschiedlich Jungs und Mädchen. Und du hast das schon auch gut beantwortet, weil ich glaube, das ist, hatten wir ja im Vorgespräch auch schon gesprochen, dass Mädchen auch deswegen oft länger unentdeckt bleiben, ne, als Jungs, weil die vielleicht auch so ein bisschen forscher oder offener manchmal, also nicht alle, ne, aber offener damit umgehen und das vielleicht auch im Außen, im gesellschaftlichen Kontext so ein bisschen auch da gefördert wird, ne? Also vielleicht, also gerade jetzt, wenn ich an Mädchen denke, die im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich begabt sind, es ist immer noch schwierig, dass die da so damit nach außen treten.
Ja, das stimmt.
Ne? Und für Jungs ist es zum Beispiel in dem Bereich leichter oder auch sportlich haben es Jungs auch immer noch leichter, wenn die da eine kinästhetische Begabung haben. Also das sind schon so, ja, weiß ich nicht, so Klischee-Rollen, ne, die einfach eine Rolle spielen, die auch sich darauf auswirken, wie dann die Kinder vielleicht auch damit umgehen in der Öffentlichkeit.
Ja.
Ich denke, das ist schon...
Ja, und gleichermaßen geben sich beide Kinder immer so ihren Raum. Also wenn sich unser Sohn einen Raum nimmt und sagt, das ist jetzt so meins, dann tritt unsere Tochter schnell zurück und sagt, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Da geben sie sich völlig verschiedene, also sie sprechen dem anderen dann etwas zu und sagen, okay, da ziehe ich mich dann selbst zurück. Also unser Sohn zum Beispiel hat von Anfang an gesagt, ja, unsere Tochter kann besser malen, deswegen muss ich das jetzt nicht machen.
Sehr schön.
Obwohl ich gar nicht finde, dass er das nicht kann. Aber er macht es nicht. Er macht es wirklich gar nicht. Also in der Schule, wenn das gewollt wird, dann macht er das. Aber zu Hause kommt er ganz, ganz selten auf die Idee und sagt, ich male jetzt etwas.
Spielt denn das Thema Hochsensibilität bei euch auch eine Rolle bei den Kindern oder auch vielleicht bei euch Eltern?
Ich denke, dass es bei mir so sein könnte, dass ich hochsensibel bin, weil ich merke, dass mich alles ganz nah, also alles, was so um mich herum ist, das spüre ich halt sehr stark. Das war auch immer schon so und ich habe auch manchmal Schwierigkeit, also ich weine auch, also ich würde sehr schnell weinen. Also ich bin halt wirklich sensibel, was ich aber auch als Stärke erfahren habe in meinem Leben immer wieder. Und bei unseren Kindern wurde uns schon von Ärzten auch, von dem Manualtherapeuten, von unserem Sohn auch gesagt, dass die gefühlt stark sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt 1:1 das Gleiche ist, aber...
Ja, so ein autonomes Bedürfnis, ne, verbindet man oft mit gefühls- oder emotionsstarken Kindern. Und das eine kann ja sowohl Stärke als auch Schwäche sein. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, wie man es dann auch in jeweils der Situation erlebt. Oft haben halt, hat Hochsensibilität eben noch so eine Komponente, dass Kinder dann auch sehr viel mehr Ruhe brauchen, um Reize zu verarbeiten, ne? Oder sich dann auch in Gruppen oder so manchmal eben mit Geräuschen schwer tun oder sowas. Ne? Das ist halt auch bei Hochbegabten immer mal wieder Thema, ne, dass das dann noch dazukommt.
Ja, nein, so ist es bei unseren Kindern nicht. Also sie sind sehr schnell, ja, würde ich jetzt auch wie bei mir sagen, dass sie dann sehr sensibel auf so Soziales reagieren, ne, dass sie dann auch schneller weinen müssen, zum Beispiel als andere Kinder. Das haben sie schon, aber wenn sie sich konzentrieren, haben das beide, dass egal was um sie herum passiert, da kann die Welt untergehen, nichts mehr mit. Das ist total, also meistens ja total toll. Manchmal, wenn die so in ihrer Spielwelt zu zweit sind und dann miteinander beschäftigt sind, dann können wir als Eltern sagen, was wir wollen. Die hören es nicht mehr. Und wir haben sogar schon dran gedacht, ob, also bei unserem Sohn war das mal Thema, ob er irgendeine Form der Schwerhörigkeit hat. was tatsächlich sich nicht bestätigt hat. Also,
er ist einfach total so fokussiert, ne? Richtig, total. Richtig tief konzentriert, mitten im Geschehen. Im Hier und Jetzt, was für eine tolle Gabe. Also ich meine, welche Erwachsene möchte das nicht haben? Ja, wir sind ja dann eher viel zu schnell abgelenkt von außen. Und ja, wie schön, dass er sich das erhalten konnte.
Ja, der sitzt auch manchmal in seiner Klasse. Ich war letztens dort und habe noch eine Blume für die Klassenlehrerin abgegeben. Und dann komme ich ganz gerne so leise in die Klasse rein und zeige mich gar nicht. Und der saß da, um ihn herum ging, also warfen die Schüler mit Papierkügelchen und waren mit sich beschäftigt und haben auf gar keinen Fall irgendwas in irgendwelchen Büchern gemacht. Und er saß da, hat geschrieben und hat nichts mitgekriegt.
Wow.
Wir mussten zu zweit vor ihm stehen und winken, also mit der Hand vor seinen Augen wedeln.
Beneidenswert.
Bis er uns wahrgenommen hat.
Ja, also echt beneidenswert.
Doch, das finde ich auch.
So einen Fokus zu halten. Ja, toll. Ja, also ich freue mich, dass du eure Geschichte mit uns geteilt hast, also sozusagen den Anfang eurer Reise.
Ja.
Ich bin echt sehr gespannt, wie es mit euch geht auf der Reise, wie es euch gefällt, was ihr erlebt. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das fortsetzen.
Ja, da würde ich mich auch freuen.
Und vielen Dank auf jeden Fall heute für deine Zeit. Ich drücke euch die Daumen für einen guten Reisestart mit schönem Wetter und wenig Verkehr.
Vielen Dank, ja.
Und ja, dann hören wir uns einfach bald wieder und gucken, wie es weitergeht mit euch.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank dir, Esther.
Ja, nicht zu danken. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hoch, Höher, Hochbegabt. Dein Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Teile gerne diese Podcast-Folge und trage dazu bei, dass die Vielfalt von Hochbegabung in der Öffentlichkeit sichtbarer wird. Und wenn auch du Interesse hast, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne über die Website zum Podcast. hochbegabt-podcast.de